Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und außerdem willkommen zurück ein letztes Mal beim Herbstlesefest. In 5 Folgen haben wir uns ganz dem Lesen verschrieben, uns selbst und untereinander Lese-Challenges gestellt und diese in den Folgen für und mit euch besprochen. Pia, worum geht es denn in der heutigen Folge, quasi unserem Grand Finale, wenn ich das so nennen darf?
Es geht um das Grauen von Dunwich, The Dunwich Horror. Das ist eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft und wir haben die illustrierte Version gelesen, und zwar von François Barranger. Ist original, also die Kurzgeschichte wurde 1929 im Magazin Weird Tales veröffentlicht, nur so als Info.
Und Pia, wie fandest du denn das Leseerlebnis mit dieser illustrierten Ausgabe, möchte man dazu sagen?
Ja, also einerseits, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Einerseits ist es schon recht fein, Illustrationen zu haben, und es ist eine sehr schöne Ausgabe, muss man, also es ist so ein bisschen ein Sammlerstück, das merkt man schon. Also wenn ich jetzt, da gibt es ja mehrere von dieser illustrierten Version von François Barranger, die kann man vorstellen, dass sie das im Regal hätte und das wird voll schön ausschauen. Andererseits ist es zum Lesen nicht fein gewesen. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber für mich war das Format zu groß. Also es ist ein sehr großformatiges Buch. Mhm. Es hat 26x35 cm. Das heißt, da kann man sich schon vorstellen, okay, man hat da einen großen Duscher in der Hand. ist man vielleicht eher von der Kinderbibliothek gewöhnt, dass man da eben so ein Bilderbuch in der Hand hat. Und das bin ich einfach nicht mehr gewöhnt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
Mir ist es ganz gleich gegangen. Ich habe es aufgeschlagen und dadurch, dass es so großformatig ist, sind die Illustrationen schon sehr atmosphärisch und man taucht schon sehr da drin ein. Das habe ich als Vorteil empfunden, aber genau das Gleiche. Ich bin mir wirklich vorgekommen, als müsste ich nochmal lernen, Bilderbücher anzuschauen, weil man das ist wirklich, habe ich auch verlernt. Und das ist mal mehr auf die Nerven gegangen, als dass es mir was gegeben hat, aus dem Grund, dass ich es auch nie mitnehmen konnte in den Bus. Ich meine, es ist nicht dafür gedacht, dass man es unterwegs liest. Es ist, wie du sagst, ein Sammlerstück. Und vielleicht konnte ich es als das nicht so wertschätzen, was es war. Und im Endeffekt, das muss ich jetzt hier auch gestehen, bin ich wieder auf meine altbewährte Methode des Hörbuchs übergegangen und habe mir dann das nicht besonders empfehlenswerte, meiner Meinung nach, englische Hörbuch angehört, weil es einfach anders nicht gegangen wäre. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich muss mir jetzt die Hände waschen.
Du quälst dich jetzt da.
Nein, ich wollte es nicht angreifen, weil es so wertvoll ist.
Ich habe auch Angst gehabt beim Umblättern. Ich war so, nicht, dass sie die Zeiten zerreißt.
Ja, eben. Ja, und ja, das braucht halt Übung. Aber es war, glaube ich, einfach nur ungewohnt. Das war's.
Ja, ist uns, glaube ich, beiden gleich gegangen.
Witzig. Also es steht ja bei uns auch bei den Comics, wirklich, weil die Illustrationen so vordergründig sind.
Ja, bei den Romanen wird es keinen Sinn machen. Da wird es, glaube ich, nie ausgeliehen werden.
Ja, es hätte im Regal, glaube ich, keinen Platz. Aber ich glaube schon, dass es an ausgeliehen werden würde. Ich glaube halt einfach, dass es von die Illustrationen spielen für die Geschichte, die fast eine gleichwertige Rolle wie die Geschichte selber. Und ich glaube, dass das ein Skill ist, den man sich
lernen
wieder
muss.
Lernen muss. Und das, wir waren ja beide gespannt, wie wir dann mit der Geschichte umgehen in dem Kaliber. Und das war dann, also ich glaube wirklich, dass wir am Anfang von so einer Lernkurve stehen. Wir sollten auch einmal Graphic Novels oder so besprechen.
Ja, sicher.
Und dann schauen wir, ob wir da anders
weiterkommen.
Und vielen von euch ist ja der Lovecraft wahrscheinlich auch schon ein Begriff. Im Englischen gibt es da zum Beispiel den Ausdruck Lovecraftian Horror. Zu Deutsch sagt man auch gerne kosmischer Horror. Der Lovecraft hat damit ein ganzes Subgenre in seinem Werk erschaffen. Und dieses Werk zeichnet sich durch eine Atmosphäre von existenzieller Angst, Unwissenheit und der Unermesslichkeit des Universums aus. die Kernmerkmale dieses Horrorstils sind eben eine gewisse kosmische Gleichgültigkeit oder vielleicht auch so ein Nihilismus, ein Wahnsinn, der durch zu viel Wissen sozusagen entsteht. Unzuverlässiger Erzähler kommt sehr gerne und oft vor. Der Verlust von Menschlichkeit. Es ist oft es geht oft mehr um Atmosphäre als um Aktion oder Taten. Und ein weiteres Thema sind das Unerklärliche und das Unbekannte. So, aber wer war jetzt Lovecraft genau?
H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft heißt er ganz genau. Das war ein amerikanischer Schriftsteller und er hat diesen Cthulhu-Mythos erschaffen. Und da geht es immer um Wesen, die heißen dann die großen Alten, die aus fernen Galaxien kommen.
Und das ist zum Beispiel so eins von diesen Beispielen, wie sich Lovecraft mit diesem kosmischen Horror beschäftigt, nämlich mit Wesen, denen die Menschen egal sind.
Genau. Und das ist aber dann weitergegangen, weil nach ihm haben andere AutorInnen diesen Mythos in ihren eigenen Werken fortgeführt. Beispiele dafür sind Andrei Sapkowski, Wolfgang Holbein.
Und ich habe dazu zu sagen, ich habe Stephen King auch, aber das stimmt nicht ganz. Stephen King war nur extrem inspiriert von Lovecraft und man findet zwar nicht den Cthulhu-Mythos in King, aber zieht sehr viel Inspiration aus den Werken von Lovecraft.
Wir haben auch einige seiner Werke in der Bib, also von Stephen King und von Lovecraft in dem Fall. Und zwar auffällig viele illustrierte Versionen. Also zum Beispiel einige Comic-Adaptionen, wie zum Beispiel Echo des Wahnsinns. Da werden verschiedene Geschichten aus Lovecrafts Universum adaptiert. Oder auch Providence von Alan Moore. Den kennt man vielleicht generell, weil er so im Comic-Bereich so bekannt ist. Der hat eine Neuinterpretation von Lovecrafts Werk hier geschaffen. Dann haben wir auch Manga-Adaptionen, und zwar mehrere von Go Tanabe, von zum Beispiel Berge des Wahnsinns, Die Farbe aus dem All, Der Hund und andere Geschichten, Der Außenseiter und andere Geschichten und viele weitere. Und eben, ich habe das sehr interessant gefunden, dass gerade Lovecraft gern in Comic- oder Manga-Form dann adaptiert wird und eben illustriert dargestellt wird. Kann vielleicht auch daran liegen, dass man gern Horror darstellt. Vielleicht führt es zu einem zusätzlichen Schockfaktor. Finde ich einfach interessant.
Aber Pia, weil findest du, dass die Illustrationen jetzt auf unser das Grauen von Dunwich, auf unseren Lesetext bezogen, einen Mehrwert gebracht haben? Weil für mich haben die eigentlich viel auch weggenommen, weil Lovecrafts Stil zeichnet sich ja eben auch durch dieses Unerklärliche und Unbekannte aus. Und ich habe bei sowas dann immer den Eindruck, dass durch die Darstellung des Monsters das Monster selbst an Schrecken verliert.
Ich finde, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Man muss der Illustration zugutehalten, dass es sehr lange versteckt bleibt, ist Monster. Also man sieht nur so Andeutungen, man sieht nicht immer alles. Aber im Text wird eigentlich nur angedeutet, ewig lang. Und auch am Schluss, wo es beschrieben wird, ist sehr viel noch offen eigentlich. Und natürlich, in dem Moment, wo du es zeichnest, hat es eine eindeutige Darstellung. Und ich hätte es mir schon, also wenn ich nur die Worte gelesen hätte, hätte ich es mir anders vorgestellt. Einige der Sachen, die vorkommen. Andererseits kann ich mir schon auch vorstellen, dass es ein einfacherer Einstieg ist, weil gerade Leute, die sich vielleicht schwerer tun mit Lesen, vielleicht ist es dann feiner, wenn man wirklich eine Illustration dabei hat, weil es vielleicht auch hilft und es vielleicht am Text auch auflockert. Kann ich mir auch vorstellen.
Das kann sein. Ich meine, wir sind ja inzwischen total geprägt von dieser Umgebung, die wir wachsen mit Filmen auf, oder? Und mit Bildern. Und als Lovecraft es geschrieben hat, gab es sicher nicht dieses Ausmaß an Bildern und Filmen und Darstellungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, dass man als vielleicht ungeübter Leserin gar nicht bewusst ist, wie bereichernd es sein kann, Sachen nicht dargestellt zu sehen. Das ist meiner Ansicht nach auch eigentlich, worum es Lovecraft geht. Deswegen ist es natürlich besonders ironisch. Ich glaube schon, dass es so ein Drang ist von uns Menschen, dass wir was darstellen wollen und dass wir das dann aufs Papier bringen wollen. Aber eins der Merkmale von Lovecraft ist ja, dass wir zu viel Wissen nicht, dass das nicht aushaltbar ist. Also zu viel Realität sozusagen das eigene Grauen in sich birgt, oder? Und es nimmt das Grauen dann weg irgendwo.
Generell in der Geschichte bleibt ja auch sehr viel unbeantwortet. Und es lässt generell sehr viel Platz für Vorstellungen. Und das kann es auch um einige schrecklicher machen, die Geschichte, oder gruseliger.
Okay, aber worum geht es in Das Grauen von Dunwich nun eigentlich ganz genau? Und nur als kleiner Hinweis, da es sich hier um eine Kurzgeschichte handelt, werden wir das Ende diesmal verraten.
Also, im Grauen von Dunwich entführt uns Lovecraft in die mysteriöse, düstere Kleinstadt Dunwich, wie man vielleicht denken könnte, in Neuengland. Dort lebt die Familie Wheatley, ich war mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht.
Watley.
Und um diese Familie gibt es sehr viele Gerüchte. Der sonderbare, der Wilbur Watley, der unter sehr seltsamen Umständen geboren wurde und sehr schnell zu einem bedrohlichen jungen Mann wird, verbirgt ein grauenhaftes Geheimnis, das mit uralten kosmischen Mächten in Verbindung steht. Und dann kommen natürlich noch merkwürdige Ereignisse und beunruhigende Geräusche in der Stadt dazu. Und dadurch gerät Dunwich in einen Strudel von Horror und Entsetzen und ein Kampf gegen das Unfassbare beginnt.
Und bevor wir jetzt genauer auf die Handlung einsteigen und dann auch sagen, wie wir es so gefunden haben, könntest du, Pia, unseren ZuhörerInnen vielleicht noch einen Überblick verschaffen über die wichtigsten Personen, die in der Geschichte vorkommen, damit wir wissen, über wen wir reden.
Sicher, natürlich. Es gibt einmal den alten Watley. Das ist, also er wird als Zauberer bezeichnet und ist ein kompletter Einzelgänger in dieser Stadt. Dann gibt es noch seine Tochter Lavinia. Die ist ebenfalls eine Einzelgängerin und wird beschrieben als unattraktiv und auch ständig als Albino. Und das wird öfter wiederholt.
Und da möchten wir hier einen kurzen Einwurf machen. Dass ich finde, also dass eine Person mit Albinismus da als Stilmittel herangezogen wird, weil um beim Leser Horror zu evozieren, ist aus mehreren Gründen problematisch. Es suggeriert zum Beispiel, dass Personen mit Albinismus in irgendeiner Form in Anführungsstrichen anders oder schlechter wären. Das ist natürlich völliger Schmarrn. Aber wie bei vielen älteren Texten muss man die in ihrer Zeit verorten. Als Erinnerung, der Text ist 1929 erschienen, was aber wiederum nicht heißt, dass man nicht auf die problematischen Elemente aufmerksam machen kann. Ähnlich wie in der letzten Folge, als wir über die Tote in der Bibliothek von Agatha Christie und das Thema Slut-Shaming gesprochen haben. Es sei außerdem dazu gesagt, dass die Lavinia die einzige Frau in diesem ganzen Cast ist und im Grunde nur dazu dient, dass Wilbur geboren wird, also den Plot zum Laufen zu bringen, und dann verschwindet sie mitten der Geschichte auf unerklärliche Weise.
Ja. 20er Jahre. Genau. Das ist die Lavinia, und die hat dann eben, wie du schon verraten hast, ein Kind, den Wilbur. Der hat einen unbekannten Vater und ist auf mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich. Er hat ein ziegenähnliches Aussehen, er wächst sehr, sehr schnell für ein normales Kind und Hunde reagieren eigenartig und negativ auf ihn. Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Sachen.
Also jedes Horror-Trope, das man sich denken kann.
Und dann gibt es dann noch den Henry Armitage. Der ist nochmal separat von der Familie, der hat mit denen nichts zu tun. Der ist Bibliothekar von einer Universitätsbibliothek und der kämpft gegen dieses Grauen.
Was für eine Überraschung. Ich wusste nicht, dass da noch ein Bibliothekar vorkommt, der dann am Ende den Tag rettet, muss man ja sagen.
Ja.
Tja.
Für mich, ganz persönlich, war das jetzt das erste Mal, dass ich Lovecraft gelesen habe. Ich glaube, dir geht's gleich. Mhm. Und ich muss aber sagen, ich hätte mir Lovecraft genauso vorgestellt. Für mich hat diese Kurzgeschichte irgendwie so mehrere Boxen abgehackt.
Ja, ich stimme dir voll und ganz zu, genau das, was ich erwartet habe, und hat mich auch, muss ich dazu sagen, so in so einer gewissen Intermedialität, die das ja bezeugt, an ganz viele Horror-Games erinnert, also die auch immer sehr Lovecraft-tisch sehr in dem, von dem inspiriert sind, ganz offensichtlich. Und dann so, ah, okay, ja, er ist ja der Begründer. Und deswegen kommt mir das so bekannt vor. Und wenn wir davon reden, dass es uns so bekannt vorkommt, aber was genau macht denn jetzt so einen typischen Lovecraft überhaupt aus?
Also Sachen, die uns aufgefallen sind, wären da einerseits die Atmosphäre, die ist sehr beklemmend und unheimlich und es gibt generell eine düstere Stimmung. Das Setting haben wir auch schon erwähnt, das ist in Neuengland, Dunwich. Das ist ein sehr trostloses Gebiet, es ist verfallen, der Ort ist isoliert und sehr sonderbare BewohnerInnen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Familie, sondern generell werden alle schon als eigenartig bezeichnet und dann noch diese Familie nochmal mehr.
Wer Silent Hill gespielt hat, weiß, wie die Atmosphäre in das Grauen von Dunwich ist.
Dann generell diese Angst vor dem Unbekannten, das haben wir ja auch schon erwähnt. Es werden sehr lange nur Andeutungen gemacht. Das Grauen wird als sehr spät beschrieben. Und auch am Ende der Geschichte ist nicht ganz klar, woher diese großen Alten kommen, was das für Menschen, Leute, Wesen sind und was genau das Grauen geschaffen hat.
Ja, wie genau geht's denn aus? Also dieser Wilbur ist ein, ich habe ja kurz gedacht, er ist Satan oder so, wegen der Ziegengeschichte, aber der stirbt ja dann auch. Übrigens bei dem Versuch, in die Bibliothek einzubrechen, ich glaube, der wird von einem Wachhund gerissen, oder?
Genau.
Ja, ich wusste nicht, dass es Bibliotheken mit Wachhunden gibt, aber okay. Und da finden sie so ein bisschen raus, dass der so entstellt ist. Aber kannst du uns ganz kurz teilhaben lassen, wie dann das Ende ist, damit wir wissen, worüber wir da jetzt reden?
Also Wilbur stirbt und das Grauen ist im Grunde in seinem Haus gefangen. Das ist ein komisches Wesen, das sehr viele Arme hat und eigenartig ausschaut. Das entkommt dann und wütet im Grunde in dieser Gegend.
Also so ein richtiges Monster, das sich über den Verlauf des Plots quasi so ankündigt und der Spannungsbogen reißt am Ende und es wird klar, okay, der bricht jetzt aus diesem Haus aus und die Familie, die das versucht hat, geheim zu halten, da sind alle tot oder verschwunden, die Watleys, und jetzt ist dieses Grauen frei. Und wer ist derjenige, der es bezwingen kann?
Der Bibliothekar.
Ja, das wundert mich nicht. Sehr gute Wendung.
Genau, und der kann es dann eben, der liest sich dann ins Tagebuch von Wilbur ein, merkt dann, wie man den bezwingen kann.
Aha, das heißt, die Macht des Lesens.
Genau, das ist dann auch...
Okay, wie witzig ist das denn, bitte? Dass Lovecraft das transportiert, wir haben das wirklich nicht absichtlich ausgesucht. Aber Leute, das zeigt doch mal wieder das Lesen.
Wie wichtig Bibliotheken sind. Genau. es ist halt die Macht des Wissens, die kann das Grauen dann bezwingen. Unsere Helden sind eben... Ja, absolut. Unsere Helden sind Bibliothekare und Professoren. Von der Uni, natürlich. Es ist allerdings, muss man eben auch sagen, ein eindeutiger Fokus auf männliche Helden, männliche Heldentaten. Frauen, wie du auch schon angedeutet hast mit Lavinia, werden nur spärlich erwähnt. Sie sind Nebenfiguren, Opfer wie Lavinia oder Augenzeuginnen, die das halt einfach sehen.
Auch ironisch, weil der Großteil der heute in Bibliotheken arbeitenden Mitarbeiter ist eigentlich weiblich, oder?
Ja.
Tja. Wieder mal unrealistisch, Herr Lovecraft.
Genau, und am Ende wird das Grauen besiegt, aber wie gesagt, wir wissen nicht, woher es gekommen ist.
Hm. Okay, und jetzt, wie fandest du das Ende? Ich sag gleich, wie ich es gefunden habe, nämlich mir war es zu offensichtlich und zu konfrontativ. Dieses Gut gegen Böse Ding, das kenne ich zum Beispiel eben, deswegen bin ich vorhin noch auf Stephen King gekommen, von Stephen King auch. Und das ist mir, und ich habe mir immer vorgestellt, dass es bei Lovecraft ein bisschen anders zugeht, eben weil es bei ihm so viel um das Unbekannte und das Ungreifbare geht und um dieses Kosmische. Der kosmische Horror besteht für mich darin, dass etwas nicht bezwingbar ist. Aber das wurde dann damals bei der Veröffentlichung übrigens auch schon kritisiert, weil das recht untypisch für Lovecraft auch sein soll. Wie gesagt, wir wissen es tatsächlich nicht, weil wir nicht viel Lovecraft gelesen haben. Das ist unser erster Lovecraft. Lovecraft selbst soll dazu gesagt haben, dass wann immer das Grauen wie in der Geschichte von Dunwich so allumfassend ist, es eine Konfrontation geben muss, quasi als Erklärung, warum sich das Grauen nicht über die ganze Welt ausbreitet. Und deswegen hat er das auf dieser textuellen Ebene so verwendet. Er selbst war wohl ein großer Fan dieser Geschichte und fand sie ganz, ganz, ganz fürchterlich und grauen-induzierend für seine Leser. Wie ist es denn dir ergangen?
Ich kann seine Gründe verstehen. Es ist ja auch nur eine Kurzgeschichte, muss man ja sagen. Es ist jetzt kein Roman, wo man das weiter ausführen könnte. Aber er hat es ja auch fortgeführt. Und eben, da muss ich jetzt auch sagen, das weiß ich natürlich nicht, wie es da weitergeht. Aber
was hat er fortgeführt?
Diesen Mythos. Der ist ja in mehreren von seinen Werken.
Also dieses Monster, der hat einen Namen. Und wer von euch uns diesen Namen aussprechen kann, kriegt ein Shoutout.
Genau.
Der hat sehr viele Namen. So, also der Allwissende oder der Alleswissende. Oh Gott, jetzt räume ich nicht weiter. Aber also der hat, und der wird dann fortgesetzt. Es gibt dann, dieses Wesen zieht sich durch ganz viele der Geschichten. Das ist das, durch diesen,
genau,
Cthulhu-Mythos, oder?
Genau, die Alten generell kommen ja dann immer wieder vor. Mhm. Genau. Aber ich muss auch sagen, für mich war es zu klischeebezogen. Andererseits ist es natürlich auch unterhaltsam. Das ist ein bisschen so, wie wir das letzte Mal gesagt haben bei der Agatha Christie. Wenn ich diesen Krimi-Roman lese, dann denke ich mir, okay, ich weiß ganz genau, was ich erwarten kann. Und bei so einer Geschichte denke ich mir auch, okay, es ist eine Gruselgeschichte, da kann ich mir auch genau das erwarten. Also einerseits ist es schon unterhaltsam gewesen, es war nett zum Lesen, ein bisschen war's gruselig.
Nett zum Lesen?
Ja, ein bisschen gruselig halt. Das ist ja auch manchmal nett.
Da fällt mir ein, Pia, dass du ja eigentlich gar keine Gruselgeschichten magst, gell?
Wobei ich sagen muss, für mich war das jetzt nicht so gruselig. Also es ist gegangen. Es war jetzt nicht komplett angsteinflößend.
Ich glaube, da sind wir auch einfach abgestumpft. Also dass diese Legacy von ihm sich ja weitergetragen hat. Wie gesagt, Intertextualität, Intermedialität.
Und es waren ja die 20er Jahre. Da hat sich ein bisschen was getan seitdem. Wir sind Game of Thrones und viel, viel schlimmere Sachen gewöhnt, wo das Blut nur so fließt.
Ich muss auch sagen, die Atmosphäre hat mich total beeindruckt. Ich fand es extrem atmosphärisch und er ist meisterhaft darin, die aufzubauen. Aber was mir gefehlt hat, war so ein bisschen die psychologische Tiefe.
Das verstehe ich. Mich hat gestört, dass es so offen geblieben ist. Ich verstehe natürlich, warum er es offen lassen hat. Eben, es ist nur eine Kurzgeschichte. Aber ich hätte gern gewusst, was diese Alten sind, woher die kommen, warum da jetzt überhaupt dieser Wilbur entstanden ist. Das sind alles Sachen, die nie beantwortet werden. Und das hat mich so gestört. Das wollte ich einfach wissen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich war fast... Nicht, dass ich mich jetzt gefreut hätte, dass die jetzt übernehmen, die komischen alten Monster. Aber irgendwie war ich gespannt, was passieren würde, wenn... Mhm. Und das ist halt doch auch nie eingetroffen.
Verstehe. Also ich glaube, er arbeitet ja damit, dass er Fragen auch unbeantwortet lässt. Aber das habe ich auch schon am Anfang, wo sich dann so rauskristallisiert hat, wir werden wahrscheinlich nicht erfahren, was mit Lavinia passiert ist. Und es ist, auf der einen Seite finde ich das beeindruckend, auf der anderen Seite, also dieses, dass du es dir selber zusammenreimen musst, weil das respektiert den Leser und die Leserin in einem Maße, das ist teilweise ungewöhnlich für heutige Texte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch frustrierend, wenn man sich gewisse Antworten wenigstens wünscht. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass wir dann tiefer in den Cthulhu-Mythos eintauchen müssten, weil je mehr Informationen wir haben, egal wie vage die dann sein mögen, desto mehr können wir unsere eigene Fantasie spielen lassen. Und das ist vielleicht ja genau das, worum es Lovecraft geht. Ja. Ja, damit, Leute, endet heute das Herbstlesefest. Wir sind stolz, dass wir in diesen 5 Folgen alle 2 Wochen einen Text gelesen haben. Und mit mir meinen wir natürlich auch die Shelly und die Jackie, die da rege mitgemacht haben, die uns Challenges gestellt haben, die für uns Sachen gelesen haben, Challenges, die wir ihnen gestellt haben. Und da möchten wir uns auch ganz einfach mal bei euch bedanken, dass ihr das so rege mitgemacht habt, für alle eure Kommentare, für die Meinungen, die ihr uns per E-Mail meistens eigentlich geschrieben habt. Und es ist schön, dass wir euch dazu zum Lesen einladen konnten und inspirieren konnten. Und wir sind uns sicher, dass das nicht das letzte Mal bleiben wird, dass wir uns gegenseitig irgendwelche Lese-Challenges stellen und euch wieder einladen werden, mit uns zu lesen. Weil wir ja heute erfahren haben, können BibliothekarInnen ganz vieles, nämlich auch mythische, kosmische Monster bezwingen. Deswegen, genau.
Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lovecrafts auch gelesen habt, könnt ihr uns gerne eure Meinung schicken. Oder vielleicht habt ihr auch den noch nie gelesen und wollt uns einfach die Meinung zu der Folge schicken. Freuen wir uns auch. Unter post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder auf Instagram oder Facebook. Da freuen wir uns auf alle Fälle, wenn wir irgendetwas von euch hören. Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört. Tschüss!
Tschüss! Schönes Lesen.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.